Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und
Eike Schäfer.
Und wir laden alle zwei Wochen einen Gast aus Kirche und oder Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch in Gesellschaft widerhallen. In der letzten Folge sprachen wir über Kirche und Kultur. Und in dieser Folge soll es um etwas gehen, was vielleicht noch etwas komplizierter ist, nämlich Kirche und Politik. In der medialen Öffentlichkeit unserer Gesellschaft werden immer wieder zwei Lager mit lauten Stimmen laut. Die eine, in meiner Wahrnehmung etwas kleinere Gruppe, fordert immer mal wieder vehement, dass Kirche sich mehr in die Geschicke der Welt und die Schicksale der Menschen einmischen muss. Wenn sie das dann aber mal tut, wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle an die breiten Debatten, als die EKD sich entschloss, sich an der Seenotrettung im Mittelmeer zu beteiligen oder die zuletzt prominent geführte Diskussion um Recht auf selbstbestimmtes Sterben, dann gibt es eine andere, größere Gruppe, die lautstark fordert, dass Kirche sich doch bitte aus der Politik raushalten soll. Die ernüchternde erste Erkenntnis daraus ist wohl, dass man es anscheinend niemandem recht machen kann. Wie man mit diesem Dilemma aber umgehen kann, ob es vielleicht doch noch irgendwelche Tricks gibt und vielleicht auch woher diese zwiespältige Haltung der Öffentlichkeit zu politischer Kirche eigentlich kommt, das besprechen wir heute in dieser Folge mit Philipp Greifenstein, Gründer und Chefredakteur der Eule, einem Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Herzlich willkommen, Philipp.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Philipp, du bist Journalist und arbeitest viel zu Themen der christlichen Kirche. Würdest du dich als einen christlichen Journalisten beschreiben oder als Journalisten in der Kirche oder irgendwie was ganz anderes?
Also als christlichen Journalismus könnte man ja einfach Journalismus begreifen, der sich mit christlichen Themen, mit dem christlichen Glauben und dann natürlich auch mit den Organisationsformen des Christentums befasst. Und wenn man es so eng zieht, dann würde ich sagen, ja, natürlich, denn das ist schon ein großer Bereich dessen, womit ich mich bei meiner Arbeit beschäftige. Ich würde mir jetzt ungern eine Visitenkarte drucken, auf der dann steht christlicher Journalist. Denn damit sind eben auch andere Bedeutungsbilder noch verbunden. Und zumindestens, also ich persönlich, aber auch wir in der Eule bemühen uns darum, klarzustellen, dass das Magazin jetzt nicht an der christlichen Verkündigung teilnimmt. Und ich auch nicht.
Herr Philipp, als wir uns, Simon und ich, uns angefangen haben, auf unseren Termin heute vorzubereiten, schaut man ja so, was der Gast so gemacht hat. Und da haben wir ganz, ganz viel aus der näheren Vergangenheit gefunden. Und häufig haben wir den komfortablen Vorteil, dass die Institution Kirche die Lebensläufe unserer Gäste schon irgendwo mal publiziert hat. Bei dir haben wir uns aber ziemlich die Zähne ausgebissen und konnten irgendwie wenig über dich vor der Eule vielleicht oder so finden. Magst du mal einmal so ein bisschen beschreiben, wo du herkommst und was du schon so alles gemacht hast?
Gerne, ja. Also der Grund dafür, warum das jetzt, also warum zum Beispiel auch meine Autoren-Bio im Magazin, aber auch auf Twitter so kurz ist, liegt einfach daran, dass ich aufmerksamstechnisch steuern möchte zwischen dem Vorrang gebe, was aktuell ist. Und ein bisschen auch, das ist, ja, mich manche Konvention auch nervt. Ne? Da steht dann, das kennt man ja dann so, ist verheiratet, stimmt, lebt mit seiner Familie, hat 80 Kinder, ist glücklicher Großvater. Das sieht man ja dann diesen Bios immer an.
Ja.
Und also das mag ich nicht so sehr. Also, ich glaube, dass mich doch recht viele, also aus der Bubble, in der ich mich ja auch bewege im Netz, recht viele über die Jahre kennen, vor der Eule von theologiestudierende.de, wo ich seit 2012 mitgemacht habe.
Okay, das, was uns alle durchs Studium getragen hat, alles klar, okay.
Ja, weiß nicht, aber also das ist war ja ein Gruppenblog vom SET organisiert, also vom Studierendenrat der evangelischen Theologiestudierenden. Und da gab es eine wunderschöne, für ein paar Jahre eine wunderschöne Plattform, wo Leute sich ausprobieren konnten und über die Themen, die ihnen am Herzen liegen, schreiben. Und im Grunde genommen hat sich die Eule auch aus theologiestudierende.de heraus entwickelt. Erstens, was das Team angeht, also die beiden Personen, die mit mir gemeinsam die Eule gegründet haben. Das gibt also eine persönliche oder personelle Kontinuität. Und dann hat sich das auch inhaltlich von dort heraus entwickelt, denn ich habe immer mehr festgestellt, dass ich eigentlich nicht über Sachen schreiben möchte oder schreibe tatsächlich, die irgendwie mit dem Theologiestudium zusammenhängen, sondern die also gesellschaftspolitisch oder eben religionspolitisch orientiert sind. Hm. So, noch einen Schritt zurück. Geboren bin ich in Dresden. Da bin ich auch zur Schule gegangen, meine gesamte Jugendzeit in Dresden verbracht und dann bin ich für eine Weile nach Halle an der Saale, okay, und habe dort auch eine Weile, aber recht unerfolgreich, Theologie studiert. Und von dort aus ziehe ich, um jetzt diese Biografien zu komplementieren, von dort aus bin ich nach Eisleben gezogen und jetzt nach Bad Frankenhausen, und zwar, weil meine Frau Pfarrerin ist und okay, in Eisleben im Vikariat war, in Lutherstadt Eisleben, und jetzt hier in Bad Frankenhausen Pfarrerin ist. Das heißt, ich bin auch Herr Pfarrmann, aber nur gelegentlich.
Nur gelegentlich, ja. Okay.
Ist das genug?
Total. Es schließt vor allen Dingen eine Lücke, also in der Recherche.
Richtig, genau. Das ist immer das Schöne. Mhm. Genau.
Ihr als die Eule, wie erlebt ihr euch im Kontext mit anderen kirchlichen Magazinen? Also du schreibst ja für ganz, ganz viele verschiedene, auch Zeitungen und Zeitschriften und so weiter. Und es gibt ja sehr etablierte, also im christlichen Bereich sehr etablierte Zeitschriften für Theologen. Es gibt Zeitzeichen und so weiter. Wie erlebt ihr euch da in diesem Spektrum? Welche Rolle nehmt ihr da als Eule ein?
Tja, also wir haben, denke ich, eine Reihe ja schon Alleinstellungsmerkmale, die uns von Medien unterscheiden, die es schon länger gibt. Und auf der anderen Seite wehre ich mich so ein bisschen dagegen, gegen diese Start-up-Rhetorik, dass wir jetzt alles neu erfinden. Also das machen wir ja keinesfalls. Sind zum Beispiel sehr textlastig, ne? Also ja, ja. Die Hauptprodukte der Eule sind Texte und nie Insta-Stories oder YouTube-Videos. Der Claim der Eule ist ja unabhängige Kirchennachrichten für eine neue Generation.
Genau.
Und das Schöne an so einem Claim ist ja, dass man den um Gottes Willen nicht erklären sollte. Also das werde ich jetzt auch nicht machen. Ja, ein Teil des Appeals ist natürlich, dass das auch offen bleibt, ein Stück weit. Aber ja, also wir sind zum Beispiel keine Fachzeitschrift, das ist schon mal wichtig. Da gibt's ja doch eine Reihe theologischer Fachzeitschriften noch, oder das machen wir nicht. Man wird jetzt bei uns auch keine Rezensionen von theologischen Fachbüchern finden, sondern die Eule richtet sich an ein allgemeines Publikum, wenn man so möchte, gemessen natürlich an der Altersstruktur der LeserInnen anderer Kirchenzeitungen, sind wir natürlich deutlich jünger. Ja. Ist aber auch nicht sonderlich schwer. Na, also.
Ich mache uns mal eine Einleitung zu unserem Thema. Es geht ja irgendwie um Politik und Kirche, und ich versuche am besten irgendwie mal eine Überleitung von der letzten Folge zu machen. In der letzten Folge mit Johann Hinrich Clausen haben wir ganz viel über Kultur gesprochen, und ich habe so das Gefühl, dass dass Kultur und Politik so ein bisschen zusammenhängt. Was würdest du sagen als Journalist und als Pfarrmann? Gibt es eine bestimmte politische Kultur in unserer Kirche? Und wenn ja, wie zeichnet die sich aus?
Da würde ich gerne überkonfessionell erstmal drüber nachdenken. Das trifft ganz gut, weil anders als andere Magazine, zum Beispiel die Eule, ja ganz bewusst auch darauf nicht so besonders guckt. Mhm. Das heißt, bei uns schreiben auch Protestanten über die katholische Kirche und vice versa. Und das ist halt, das ist auch eine Herausforderung für manches Publikum. Wenn ich zum Beispiel über die katholische Kirche schreibe, aber gar nicht explizit aus protestantischer Perspektive, sondern einfach so, ne? Als Christ. So, und dann würde ich sagen, es gibt eine christliche Kultur der Politik tatsächlich doch in unserem Land aus ganz unterschiedlichen Quellen gespeist. Und das ist doch eine Politik, die sich umdreht, die danach schaut, was mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft ist, dass man die nicht ganz im Stich lässt, die auch insofern ein Auge hat auf Minderheiten unterschiedlicher Fasson, das glaube ich schon. Und dann ist natürlich da schon wieder ein Unterschied, welche Politikrezepte man quasi oder Konzepte, Großentwürfe man so ansteuert. Mhm. Ne? Also die Armen nicht im Stich lassen. Ne? Das, da kann man dann katholisch-sozialethisch rangehen, da wird man auch in den Ausläufen des Pietismus doch auch noch stärker und reformierte Anteile finden, wo es darum geht zu sagen, ja, wie können wir denen möglichst effektiv helfen, dass sie sich selber rausziehen. Dann gibt es so eine Tradition der klassischen Armenfürsorge, diakonische Kirche, Kirche im Sozialraum sein. Also das sind ja alles ungefähr so Dinge, wo man sagt, oder wo man sagen kann, doch, dass das stammt da so ein bisschen aus der Richtung, jetzt evangelisch gesagt, dann natürlich innere Mission, diakonischer Gedanke. Na gut, also das würde ich schon als allgemein christlich sagen und ich glaube auch die meisten Christen in Deutschland kriegen das gar nicht mehr auseinander dividiert, ob die jetzt nun mehr von der katholischen Soziallehre oder von diakonischen Gedanken oder sowas beeinflusst sind. Und vieles davon vermittelt sich ja auch geografisch, ne?
Trotzdem, ich spiele mal den Advocatus Diaboli. Ich hatte es gerade eben schon in der Einleitung einmal gesagt, zwei Beispiele, wo mit kirchlichem, politischem Engagement sehr unzufrieden war, auch wenn es auf das Bewahren und Schützen von Leben eigentlich hinauslief. Zum Beispiel die Frage der Seenotrettung in der EKD. Wir schicken ein Schiff. Das hat ein bisschen in unserer medialen Gesellschaft die Runde gemacht, weil viele Menschen sich in große Opposition dazu begeben haben, aus unterschiedlichen Gründen. Ist das ein Widerspruch zu dem, was du gerade gesagt hast, oder lässt sich das irgendwie erklären, dass auch Christinnen und Christen hierzulande sagen, ja, wir hätten gerne diese soziale Form von Politik in der Kirche, aber nicht in der Form, dass tatsächlich Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet werden?
Also, ich beschäftige mich ja seit einigen Jahren mit dem rechten Flügel des Christentums in Deutschland. Mhm. Und da sind viele Schattierungen. Ich glaube, die meisten sind auch vermittels ihrer Selbstaussagen da der Überzeugung durchaus gut christlich zu argumentieren. Mhm. Also zum Beispiel ganz häufig findet man eben so eine Formulierung, ja, die sollen jetzt mal nicht alle herkommen. Ne? Wir haben ja hier selber Arme und Kranke, um die man sich kümmern sollte. Okay. Und daran angeknüpft eben, die sollen mal dort bleiben, die Fähigen, dass sie sich in ihren Herkunftsländern dann kümmern um den Aufbau von Staatlichkeit und bürgerlicher Gesellschaft etc. Ja, so, das Problem ist halt nur, also das kann man ja auch sehr gut so vertreten und das ist absolut legitim, finde ich auch. Nur, wofür jetzt vielleicht da bei den Christen manchmal die Sensibilität fehlt, ist, wo sind die argumentativen Grenzen? Mhm. Ja? Also es hat ja auch eine, das hat eine andere inhaltliche Begründung. Ne? Also der völkische Gedanke ist natürlich ein anderer, wenn man dann sagt, ja, die sollen jetzt eben nicht bei uns hier sein, hier lebt unser Volk und unser Volk ist ganz klar definiert durch einige Identitätsmerkmale und die entsprechen dem nicht. Ne? Mhm. Das hört man doch immer noch sehr selten auf der christlichen Rechten. Dann hört man eher solche Sachen, wie die sind, die passen nicht zu unserer Kultur. Ne? Und da kommt dann das, was dieses ominöse christliche Abendland ins Spiel. Ja? Ja, also ich glaube, dass sich viele Leute, die jetzt gegen die Seenotrettung sich geäußert haben, das sind, ich glaube, viele Leute doch nicht so reflektiert, wie sie vielleicht für sich in Anspruch nehmen sollen. Das ist viel Gefühl. Da ist auch das Gefühl, selber nicht mehr gehört zu werden, das Gefühl auch nur, also die Möglichkeit, selber verlustig zu gehen von Bedeutung und Anerkennung. Und das sucht sich dann Kanäle. Also ich glaube, man täte der Sache Unrecht, aus meiner warte, wenn man jetzt sagen würde, wir hätten da einen massierten Raum von ideologisch fest geprägten und durchideologisierten christlichen Rechten vor uns. Also das sehe ich in Deutschland relativ wenig. Da gibt es einzelne Akteure, aber da geht man sicherlich auch zu weit, wenn man sagt, jetzt bloß weil es einige Leute gibt, die diesen Akteuren durchaus ausgiebig zuhören, teilen die dann alle die Überzeugung. Jetzt ist meine Antwort schon so lang, aber ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich der Pfarrer Olaf Latzel aus Bremen. Der ja im Netz doch durchaus viele Zuschauerinnen und Zuschauer findet und HörerInnen. Also es gibt eine Gruppe, die man ganz klar definieren kann. Das ist halt, sind halt schon die Gruppe der älteren Männer. Ja, also nicht, dass die jetzt überwiegend konservativ christlich wären, aber da gibt es halt einen höheren Prozentsatz dieser Überzeugung als in anderen in anderen Altersgruppen, also einen deutlich höheren Prozent.
Aber dennoch sind leider vielleicht als Negativbeispiel Gemeinden, also evangelikale Gemeinden oder diese radikalen Gemeinden, wie auch immer man sie nennen möchte, ja, was politische Positionierung betrifft, häufig zum Beispiel viel, viel klarer als unsere Landeskirche. Oder sind sie nur radikaler?
Nee, ich würde schon sagen, dass die klarer sind. Insofern, als dass die Politikinteressen von Evangelikalen ja nicht uferlos sind. Und da kann man auch in den Kanon der Politikinteressen nicht einfach irgendwas Neues aufnehmen, sondern das ist halt ziemlich traditionell. Ne? Also Schutz des ungeborenen Lebens, traditionelle Familie, Mann, Frau, Kinder, Heteronormativität sowieso. Also Ablehnung auch von LGBTQI-Anliegen gegen Gender Mainstreaming, weil es immer die Frage ist, ob die Leute wissen, was das eigentlich ist. und ja, so verantwortlicher, guter Staatsbürger sein und Christenverfolgung spielt noch eine Rolle als traditionelles Politikinteresse von Evangelikalen. Ja, so, dann hört es aber schon recht bald auf. Ne? Mhm. So, und dann kann ich ja in diesem eng abgesteckten Bereich, wenn ich da aktiv bin, das auch sehr deutlich formulieren und bewege mich immer auf vertrauten Terrain. Ich glaube, so geht es vielen Evangelikalen. Es ist auch so, dass auch da muss man sagen, das ist manche Gemeinden warten darauf, dass bestimmte Buzzwords gesetzt werden. Ja, und wenn der Satz dann gesagt ist, dann ist es auch wieder gut. Also man sollte nicht meinen, dass nur alle Evangelikalen, also A, sind es sowieso nicht so viele in Deutschland, 1,8, 1,9 Millionen, dass die jetzt irgendwie permanent politisch unterwegs wären. Das ist zwar stärker geworden in den letzten Jahren, auch in Deutschland, aber viele sind einfach zufrieden und wollen so bestimmte Buzzwords hören. Ne? Also wenn der, es soll klar sein, dass der Pastor der Gemeinde natürlich, also hier absichtlich nicht gegendert, dass der Pastor der Gemeinde eben pro Lebensschutz ist und dass der auch das mit der Christenverfolgung auf dem Schirm hat und dass es in Fürbitten vorkommt. Und dann ist aber auch gut. Also die das ist sicherlich Teil der Antwort und im Umkehrschluss fällt es dann jetzt eben den Mainstream-Evangelischen eben manchmal auch schwer, sich zu fokussieren. Also wenn man sich anschaut, mit welcher Themenvielfalt sich eine normale evangelische Landeskirche in den unterschiedlichen Fachstellen, Arbeitsstellen, Gruppen, Vereinen, Dienststellen, was auch immer, Referaten überhaupt. Also da ist ja eine wahnsinnige Vielfalt, womit sich beschäftigt wird. Übrigens auch sehr häufig auf sehr hohem Niveau. Also das ist einfach auch eine Ressource. Das muss man ganz deutlich sagen, ob das nun die Entwicklungspolitik, Klimapolitik ist, Menschenrechtsfragen, Flüchtlingsfragen. Das sind ja alles Sachen, wo auch Kompetenz herrscht in den Kirchen. Aber es ist halt eine so wahnsinnige Vielfalt, dass es natürlich dann irgendwie schwer wird, daraus dann irgendwie Kampagnen zu machen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Also es bräuchte eigentlich eine Fokussierung, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist der Vorteil der Evangelikalen oder das ist die Agenda der evangelikalen Gemeinden, dass sie nicht versuchen, breite politische Themen zu setzen, sondern sich immer nur auf die gleichen Sachen konzentrieren und die politisch wahrgenommen werden. Wohingegen jetzt die Landeskirchen beispielsweise sehr viele Eisen im Feuer haben und dadurch eine gewisse Beliebigkeit herrscht.
Ja, ich meine schon, dass die evangelische Kirche da auch schon längst auf dem Weg ist. Wenn man sich die Zukunftsleitsätze von dem vom letzten Jahr anschaut, gibt es ja, den habe ich auch in der Eule schon aufgenommen, diesen Satz, dass wir weniger, das heißt nicht weniger sich äußern, sondern dass man, also wenn man sich politisch äußert, das ganz deutlich eben auf die auf das eigene, also auf das Evangelium zurückzuführen ist. Die wissen das auch, dass das dass der Misserfolg bei der Themensetzung und beim Durchdringen der Gesellschaft mit den kirchlichen Anliegen ja da ist. Und deshalb ist bei denen auch, und dann schauen die hin und sagen, woran könnte das liegen? Und ein Grund ist natürlich schon, dass man das Gefühl hat, Mensch, die äußert sich aber zu viel in die Kirche. Was hat das jetzt eigentlich mit denen im Kern zu tun? So, und wenn man jetzt möchte, das gelingt halt den Evangelikalen ganz gut. Ne? Also die kriegen das immer hin zu sagen, und das Thema ist für uns relevant, weil, im Endeffekt ganz kurz, schnell abgekürzt, weil das der Herr Jesus uns befohlen hat.
So gesagt hat, genau, ja.
Ja, aber das ist natürlich, da ist der Anweg jetzt nicht so lang, wie wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die evangelische Kirche ist gegen die Kernkraft, weil wir für die Bewahrung der Schöpfung sind und weil es da seit 30 Jahren Synodenbeschlüsse zu gibt, wo wir gesagt haben, zur Bewahrung der Schöpfung gehört die Atomtechnik nicht mit dazu. So, und dann kommen dann alle Widersprüche auf die evangelische Kirche zu, die ganze Komplexität des Problems. Weil jetzt zum Beispiel ja auch sich andeutet, wird schwer mit den Klimazielen, wenn man eben weiter Kohle verstromt, wogegen ja evangelische Kirche auch noch ist, ne? Genau. So, und dann, wenn man sich jetzt einmal dann eben damit beschäftigt und dann wirklich auch tief eindringt und die ganzen Referate in der evangelischen Kirche ja den Anspruch haben, nie irgendwas zu sagen und auch nie einfach nur platte Forderungen zu stellen, sondern eben ein wirklicher auch kompetenter Ansprechpartner für die Gesellschaft zu sein, dann wird es eben auch differenziert, dann wird es kompliziert, dann wird es auch zum Teil eben dilemmahaft, ja, insofern, als dass man sagen kann, wir sind gegen die Kohle, wir sind auch gegen die Atomkraft, eine Lösung haben wir auch nicht, ja, so, und dieses also das ist so ein bisschen, das ist natürlich ein gemachtes Problem, das wird sich auch nie einfach auflösen lassen. Ich würde mir jetzt jedenfalls nie wünschen, dass die evangelische Kirche in ihrer Breite und die katholische Kirche in ihrer Breite jetzt sich nur noch auf einfache Sätze begnügen, weil, und ich glaube, das ist noch nie ausreichend deutlich geworden, es ist natürlich auch die Enthaltung von politischen Äußerungen in eine politische Tat. Also das ist, genau. Die platteste Forderung ist ja die, von dir vorhin schon erwähnte, die Kirche soll sich mal nicht so politisch einmischen, oder soll man weniger Politik machen. Das ist ja, also A, auf diesen Satz kann man ganz schwerlich irgendwie wirklich eingehen, das ist so ein Stoppsatz eigentlich, ja. Und das andere ist, auch wenn ich mich nicht politisch äußere ich mich ja politisch.
Politisch,
insofern, genau. Als das deutlich wahrgenommen wird, zu was sich die Kirche dann äußert und eben zu was eben auch nicht. Ne?
Du bist jemand, der immer mal wieder vor, ich habe ja am Eingang auch gesagt, es gibt die zwei großen Gruppen. Die einen, die sagen, Kirche soll sich weniger politisch äußern, und die andere Gruppe, die sagt, Kirche muss sich mehr politisch äußern. Ich habe immer so wahrgenommen, dass du einer von denen bist, der immer mal wieder fordert, dass sich Kirche mehr politisch einmischen muss. Ich habe einen Artikel von dir im Kopf, den du über die ganze Geschichte mit der Antifa-Flagge auf der Sea-Watch geschrieben hast, den wir in unserer Podcast-Folge mit Michael Schwickert von United for Rescue zitiert haben. Mhm. Und in dem endest du damit, dass du deutlich konsequenteren politischen Einsatz der Kirche forderst. Ich lese einmal uns den letzten Absatz vor. Da schreibst du: Die evangelische Kirche zögert in ihrem Engagement für die Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen vor dem letzten nur konsequenten Schritt. Mit dem Geld vieler Christen und Kirchen werden auf dem Mittelmeer Menschenleben gerettet. Um der völkerrechtswidrigen EU-Grenzpolitik aber ein Ende zu setzen, braucht es auch ihren politischen Einsatz. Wie politisch darf Kirche sein, Philipp?
Also ich habe ja gerade schon gesagt, also für mich ist das Christentum, für mich ist auch mein persönlicher Glaube schon enorm politisch. Das hat aber auch was mit meiner Sozialisation zu tun. Also für mich war das, ich bin auch nie aufgewachsen, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, also wir mussten als Kinder in der Gemeinde immer mitmachen beim Weltgebetstag der Frauen, weil unsere Mütter das gemacht haben.
Gemacht haben, also, ja. Der Klassiker, ja.
Das ist doch von vorne bis hinten politisch. Ja? Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, da ging es um den Libanon. Ja? So, also wer würde jetzt unserer Tage behaupten, dass es unpolitisch wäre, sich mit der Situation von Frauen, auch der christlichen Minderheit in all ihrer schillernden Funktion, die das gerade im Libanon noch hat, sich damit auseinanderzusetzen, ist doch nicht unpolitisch. Ja, obwohl das Ding Weltgebetstag heißt. Ja, wir sind als junge Gemeinde montags 17 Uhr zu den Friedensgebeten, die es in vielen ostdeutschen Städten traditionell gibt, seit der Wendezeit, und haben dort an den Friedensgebeten teilgenommen gegen den Irakkrieg. Noch vor den Schülerdemos. Dann gab es ja beim Irakkrieg, die Leute erinnern sich vielleicht dann auch, große Schülerdemos in Deutschland. Also das ist, wir hatten in der jungen Gemeinde zu Gast jemanden, der ist ganz aktuell, der war mit einer Hilfsorganisation in Afghanistan und die haben Schulen für Mädchen gebaut. So, und da, das ist so, insofern war das, sind das für mich keine zwei Paar Schuhe. Ja, also ich glaube nicht, dass man christlichen Glauben in dieser Welt leben kann, ohne dass man natürlicherweise darauf kommt, dass das natürlich was mit der Gestaltung unserer Gesellschaft zu tun hat, und dann ist das politisch.
Mein Eindruck ist auch gar nicht, dass das Problem oder dass der Aufschrei auch mit jetzt im Zuge der Antifa-Flagge und so gar nicht darin besteht, dass sich die EKD irgendwie mal mit einem Positionspapier mal dazu verhalten hat. Ich glaube, das stört gar nicht so sehr. Aber wo ich jedes Mal einen Aufschrei wahrnehme und wo wir aber andererseits auch die Ressourcen zu haben, wenn die Kirche als aktiv handelnder politischer Akteur wahrgenommen wird, quasi, dass dann immer die Forderung ist, da überschreitet ihr eure Kompetenzen. So. Ihr habt da euren Glaubenskram und genau. Da dürft ihr auch gerne ein paar Sachen rein einsortieren, so wie euch das passt. Aber auf die aktive politische Bühne bleibt mal bitte fern. Und man darf ja nicht vergessen zum Thema Flüchtlinge. Wir haben ein Büro in Brüssel, der EKD. So. Also auch die EKD könnte Lobbyismus machen.
Genau. Hast du ein Beispiel für, wo Kirche als politischer Akteur auftritt?
Naja, also in der Antifa-Flagge fand ich, so da kamen sofort ganz viele verschreckt aus ihren Ecken und sagen, oh Gott, da die Kirche wird jetzt zu einer, weiß ich nicht,
antifaschistischen Gemeinschaft.
Ja, oder solidarisiert sich da irgendwie.
Implizit, dass wir das nicht die ganze Zeit schon werden.
Und dann sah man, wie die höheren kirchlichen Akteure ganz viel versucht haben, all diese Lager wieder so in Einklang miteinander zu bringen, ohne bewusst die politische Bühne zu stellen und zu sagen, ja, natürlich sind wir antifaschistisch.
So. Wäre so einfach gewesen, aber.
Naja, also.
Natürlich setzen wir uns bei der EU dafür ein, dass die Finanzierung oder die Maßnahmen der Frontex überdacht werden oder so. Also, genau. Aber ich glaube, dass das ein ganz schöner Sprengstoff wäre.
Ja, aber das ist, also. Also Einsatz zum kirchlichen Lobbyismus, dann komme ich auch sofort zur Seenotrettung. Also es ist
nee, ich will gar nicht zur Seenotrettung. Ich möchte zum kirchlichen Lobbyismus. Den finde ich viel spannender.
Okay, aber also beides. Also erstens, natürlich macht die Kirche Lobby. Das ist ganz wichtig, dass man das deutlich sagt. Wenn wir das in die Eule schreiben, wenn ich das in den Artikeln schreibe, aber auch andere AutorInnen das machen, zum Teil beim Thema Klimaschutz zum Beispiel, dann regen sich zweierlei Gruppen auf, nämlich die eine Gruppe, die da zwar inhaltlich dafür ist, aber diesen etwas schmuddeligen Lobbybegriff dafür nicht genutzt haben möchte. Ja? Okay. Und die zweite Gruppe, die sich aufregt, ist die Gruppe, die sagt, nee, also das darf ja gar nicht sein, kirchliche Einmischung, kirchliche Staattrennung und sowas. Ne? Also das muss nicht alles Sinn ergeben, aber es wird halt so gesagt. Ja? Ich finde daran, dass beide Gruppen sich aufregen, sieht man ja, dass da was Wahres dran ist. Ja? Also um zu der Frage zurückzukommen, die Simon vorhin gerade gestellt hat. Also ich bin nicht per se dafür, dass die Kirche sich mehr politisch äußert, weil ich finde, sie macht es schon auch ausreichend viel. Ich bin nur der Meinung, sie soll es besser machen.
Sehr gut.
Und ich glaube, dass besser bedeutet eher weniger als inflationär mehr. Ja.
Also mehr kirchlicher Aktivismus.
Ja, ich habe an vielen Stellen jetzt schon geschrieben, dass der Bauhaussatz weniger ist mehr in der evangelischen Kirche nie angekommen ist.
Ja? Das stimmt, ja.
Und also das gilt auf alles. Ja, ich meine, du kannst ja wirklich, wenn du in einer großen Stadt lebst, hast du an jedem Abend die Möglichkeit, ein kirchliches Angebot wahrzunehmen. Weniger ist mehr. Ja? Und selbst auf dem Land gibt es aus den bekannten Gründen überall Gottesdienste. Noch auf jedem Dorf werden kleine Gottesdienste mit wenigen Leuten gemacht. Weniger ist mehr. Ja? So. Und genauso beim politischen Engagement, wenn ich eben, das bekommen ja viele Leute gar nicht mit, jede Woche 10 Pressemitteilungen in der Landeskirche bekomme und 9, wenn nicht sogar alle 10, fliegen weg, ja, dann ist es, das kann man mir zum Vorwurf machen, dass ich nicht genug Aufmerksamkeit für diese wichtigen Fragen habe. Ja? Oder man kann sich fragen, wie das eigentlich sein kann, dass Kirchen so unerfolgreich kommunizieren. Und jetzt bloß gar nicht in der Pressearbeit und was Pressemitteilungen und Schrift angeht, sondern das gilt ja im Grunde genommen für die eigenen Medienhäuser ganz genauso. Ja? Also besser, nicht per se mehr oder weniger, das ist zu einfach die Rechnung, aber besser, und dieses besser beinhaltet natürlich auch zu sagen, was ist unser Thema, wozu haben wir Kompetenz, und das auch wirklich zu machen, und zwar dann nicht bloß einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Und damit gehen wir jetzt dann mal zur Seenotrettung, denn das ist dort passiert. Also das sind ja Leute, die sich wirklich auskennen, ne? Die den Kirchentag mit diesem Thema befasst haben und sich dann auch im Rat weiter dafür eingesetzt haben. Und das sind Leute, die können Politik, und das sind Leute, die können politische Kampagne, und die sagen das auch nicht nur einmal, sondern wenn man sich diese ganze Vorgeschichte von United for Rescue anguckt, die geht ein paar Jahre, und da ist immer wieder auf den Kirchentagen sind die Forderungen formuliert worden, also nicht bloß erhoben und mal transparent, sondern formuliert, da wurde auch die Arbeit investiert für Resolutionen auf dem Kirchentag, da wurden Veranstaltungen, die das beförderten und verankerten, organisiert und durchgeführt, tatsächlich auch nicht bloß mal angedacht, ne? Oder wir müssen darüber mal weiterdenken oder was auch immer diese evangelischen Formulierungen sind. Genau, ja. So, da haben also Leute sich auf den Weg gemacht, um mal evangelisch zu sprechen, und die haben das wirklich durchgezogen. Ne? So, also das ist eine richtige, im positiven Sinne, Kampagne, finde ich, vom handwerklichen Sinne super gemacht. Ja? Und dann sind halt doch Fehler passiert, insofern als die Leute, die das auf dem Kirchentag stark gemacht haben und die EKD zum Handeln bewegen wollten, natürlich nicht denen ihr Job war, zu sagen, was die EKD kann und was nicht. Und das hat die EKD, hätte das an der Stelle, und der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm hätte es an der Stelle von vornherein klarer machen können, nee, die EKD schickt das Schiff nicht. Aber das ist halt am Anfang so durcheinander geraten. Da hieß es dann doch, wir machen das jetzt irgendwie.
Genau.
Und dann ein paar Monate, also in Lebenszeit ja nur ganz wenig, ne? Vom Sommer bis zum November zur Synode in 19 in Dresden hieß es dann schon, nee, wir schicken das Schiff, die evangelische Kirche ist keine Reederei, war dann so der stehende Satz, sondern wir machen das in einem großen zivilgesellschaftlichen Bündnis. So, und hätte man das im Sommer schon gesagt, dann hätte man sicherlich weniger Leute an der, ich sag jetzt mal ein bisschen flapsig, an der Backe gehabt, die der Überzeugung waren und der Überzeugung ja bis heute sind, dass diese Seenotrettungsschiffe direkt aus dem Kirchenamt der EKD geführt werden. So, es gibt so Dinge, also die sind eben natürlich...
Ich finde, das hätte man nicht machen sollen. Also ich bin da nicht klar, also ich finde das, also vielleicht hätte man das so ein bisschen mehr betonen sollen, zu sagen, wir schicken das Schiff, wir haben da die Startfinanzierung gegeben. So, also weil es ist wieder, weil dann wäre es wieder, wir schicken die Pressemitteilung raus, nach Synode haben wir uns am Bündnis United for Rescue nun beteiligt und schreiben es in unser Kollektenplan rein. So, ja toll, die EKD unterstützt jetzt irgendeine Flüchtlingsorganisation, supi, so wie ganz viele andere. Ich finde, das war viel konkreter und viel politisch, also ich finde, da haben sie viel, viel mehr Profil gezeigt, als wenn sie gesagt hätten, ja, wir beteiligen uns demnächst auch mal an irgendeiner Finanzierungsrunde.
Also da stimme ich dir völlig zu, das ist gar nicht meine Frage quasi, weil ich meine, wenn die Kirche das gesagt hätte, mein Punkt war ja der zu sagen, da hätte man weniger von den Kritikern an der Backe gehabt. Ja? Wenn man der Meinung gewesen wäre, zu sagen, das will ich so haben, ich gehe das vollen Bewusstseins ein, dass die es kritisieren, machen, dann hätte man das auch machen können. Nur in der Realiter-Situation, die wir 19 und dann teilweise auch 20 noch hatten, ist ja die, dass die Kirche sich da selber über sich selbst ein bisschen erschreckt hat. Es ist jetzt auch, genau. Es ist ja auch nicht so, dass über tausende wahnsinnig viele Leute deswegen ausgetreten werden. Die treten so und so aus. Und die Situation, die wir haben, da gibt es eine erste Untersuchung der westfälischen und württembergischen Landeskirche zu den letzten Kirchenmitgliedschaftszahlen von diesem Jahr. Und da sieht man, dass also unter 40 tritt niemand aus wegen politischen Gründen, jetzt mal ganz hart gesagt. Über 40, also deutlich auch über 40, ne, diese alten Männer, von denen ich gerade schon gesprochen habe, da gibt's einfach Leute, die sagen, nee, das passt mir nicht und deshalb trete ich jetzt aus. Aber das sind gar nicht so viele im Vergleich zu denen, die wir lebensweltlich und biografisch eben in dieser großen Gruppe von 25 bis 45 verlieren. Das ist das Alter.
Aber ich habe auch die Gegenseite erlebt, wo mir Menschen begegnet sind, die gesagt haben, boah, toll.
Ja, das habe ich auch erlebt, dass Leute gesagt haben, toll, die habe ich im Internet erlebt. Ich bezweifle, dass davon wahnsinnig viele Menschen sagen, okay, da bleibe ich jetzt doch dabei. Schau, das erste Ergebnis von dieser Kirchensteuerbefragung, das sind ja nur wenige hundert Leute gewesen, das erste Ergebnis ist, ihr seid mir zu teuer für das, was ich rausbekomme. So, und da kann man sich als Christ, auch als hauptamtlicher Mitarbeiter drüber ärgern, wie man lustig ist, nämlich das irgendwie skandalös finden, dass Leute in ihrer Kirche Mitglied sind, um auch noch was raushaben wollen. Ne? Aber so ist es halt. Und ich finde das persönlich schon gar nicht so kontrovers. Nie, weil ich so der wahnsinnige Neolib bin. Aber bei meiner Arbeit ist es zum Beispiel so, wenn das gar niemanden interessiert und niemand dafür zahlen will, dann ist das, nennt man das brotlose Kunst. Ja? Und Nutzerorientierung, also ich sage jetzt nie bitte, dass alle nur noch Geld bekommen sollen, wenn das jemand gefällt in der Kirche, ne? Das hat auch schon gewaltige Vorteile, dass das bei Pfarrerinnen und Pfarrern zum Beispiel nicht so ist, sondern dass die auf die Kanzel gehen können und zumindest frei davon predigen können. Nur, es ist halt so, dass das zieht sich ja bis in die mediale Vermittlung und alle Medienangebote der Kirchen rein. Die absolute Abkopplung davon, dass das am Ende jemandem gefallen muss, und mit gefallen meine ich irgendwas mit denen machen, so dass die sagen, das interessiert mich, ja. Die absolute Entkopplung davon sorgt dafür, dass man eben ganz viel am Publikum vorbeisendet. Und dass man sich im Grunde genommen nicht, also es gibt in der Kirche nach wie vor viele Leute, die sagen, das Thema ist wichtig, nicht die Leute. Naja, okay, wenn dir das Thema wichtig ist, dann wäre es wichtig, den Zwischenschritt noch zu gehen und zu sagen, wie kann ich das mit Menschen zusammen machen? Ja, ich kann mich ja auch vor meine Kirche.
Darf ich? Also, aber vielleicht wäre es, also vielleicht ist es nicht, über 40 sind es ein paar, die aus politischen Gründen vielleicht austreten, aber vielleicht wäre ein klareres politisches Profil ein Grund für Jüngere zu bleiben. Nur so als These in den Raum gestellt, aber ich möchte es gar nicht ausrollen, denn es ist auch gemein von mir jetzt. Philipp, wann warst du das letzte Mal richtig stolz auf deine Kirche? Und warum?
Also das lange Schweigen ist jetzt nicht lang, weil ich mir gar nichts einfällt, wo ich sage, darüber hätte ich mich nicht gefreut. Aber dieses, ich stolz auf meine Kirche, das liegt mir gefühlsmäßig aber sowas von fern. Also ich glaube nicht, dass ich diesen Gedanken jemals so gefasst hätte. Da bin ich stolz auf meine Kirche gewesen.
Nee, nie. Okay, auch das hat mir der Kulturbeauftragte der EKD auch gesagt. Aber wann hast du das letzte Mal gedacht, boah, das habt ihr ja richtig gut gemacht. Da freue ich mich, eurem Verein irgendwie dabei zu sein. Und dann könntest du auch noch sagen, was vielleicht deine Kirche ist. So, also vielleicht, deshalb habe ich das so bewusst offen gelassen.
Ich finde die Seenotrettung vom Prinzip her richtig. Ja. Solange das staatlich liegen gelassen wird, beziehungsweise sogar staatliche und halbstaatliche Organisationen dagegen arbeiten, so lange muss das zivilgesellschaftlich gemacht werden. Und da bin ich auch sehr dafür, dass sich die Kirchen dafür verwenden und die Christen sich dafür verwenden. Da ist es mir so, wie ich das in dem Text geschrieben habe, eher so, dass ich sage, jetzt geht mal den letzten Schritt weiter. Ihr seid doch schon dort zu sagen, also wenn wir unser Geld schon geben, ne, die Brieftasche schon aufgemacht haben, dann ist die nächste Sache ja eigentlich dann das Kreuz darzusetzen, ne? Also wirklich praktisch politisch zu werden. Ja? Und das, weil du das EKD Brüsseler Büro jetzt gesagt hast, die sind da ja auch dabei. Das ist jetzt nicht so, dass die da völlig untätig auf ihren Händen sitzen würden. Aber ich würde mir wünschen, dass die die Kirchen Europas da sich stärker noch einmischen. Wir haben ja Kirchenbünde in Europa, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie es nicht schon machen. Also man darf ja mal erinnern, Katholiken haben einen Papst und es ist eine zentrale Botschaft seines Pontifikats von Franziskus, also immer wieder auf die schwierige Situation der Flüchtlinge auch an den EU-Außengrenzen hinzuweisen. Also es ist jetzt nicht so, dass das nie passiert. Die Frage ist, wo kann ich jetzt bei denen, dann sind wir mal ganz ehrlich, in Europa sind es die konservativen Parteien, die da sperren. Ja. Hm. Das sind einige christdemokratische Parteien noch. Teilweise in manchen Ländern gibt es die schon gar nicht mehr so richtig, sondern die sind aufgefressen worden von rechtspopulistischen, identitären, konservativen Parteien. Das spielt auch eine Rolle. Ja, also das, die Schwäche der europäischen europäischen Christdemokratie. So, und wie kriegt man die jetzt zu fassen? Also wo kann man da irgendwie die Daumenschrauben als Kirchen so ansetzen, dass man sagt, jetzt da passiert aber bei denen was? Ja, ich finde, aber ich meine zum Beispiel die meisten deutschen, also die meisten Christen in Deutschland sind sich der Tatsache noch nicht mal bewusst, dass also Ursula von der Leyen Mitglied der Hannoverschen Landeskirche ist. Ja, und Frau Merkel qua Wohnort natürlich in der Nordkirche. Ja, so, also da ist halt ne? Und Herr Kauder eben in Württemberg, glaube ich. So, und das Ding ist halt der Punkt, wenn jetzt zum Beispiel, was nochmal zur Seenotrettung zurückgesteuert, wenn jetzt zum Beispiel das mit der Antifa-Fahne das so hochgespielt wird und der Herr Kauder sagt laut und dann eben auch für alle Evangelikalen und Altpietisten und Konservativen in den evangelischen Kirchen gut hörbar, dass das ist jetzt, geht jetzt aber wirklich nie, ja. Was will denn dann eine Kirchenleitung noch machen? Sagen, ja, aber wir sind ja schon immer für die Antifa-Fahne gewesen. Das stimmt ja auch nicht. Also ich meine, ne, also dort, wo ich groß geworden bin, haben sich immer antifaschistische Jugendliche gegen die Nazis gestellt. Aber das sind linke Jugendliche gewesen. Und dann gab es sowas wie politische junge Gemeinde oder politische Jugend in der Kirche zu meiner Zeit wenig. Heute noch weniger. Die Hochzeiten sind längst vorbei dessen. Das war Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre natürlich noch eine größere Sache. Und die waren aber, wir waren nie im schwarzen Block. Ja. Und da braucht man auch nicht so tun. Also ich finde das ganz so, finde es ganz spannend. Ich habe kein Problem mit der Antifa-Fahne, aber ich habe ein Problem fast, muss ich fast sagen, mit Christen, die sagen, hier ist meine Antifa-Fahne, ich wickel mich mal darin ein, ohne auch nur ein einziges Mal tatsächlich das gemacht zu haben. Weil das ist am Bildschirm, lässt sich das schnell sagen, ne? Wir sind Antifa. Mhm. Aber die Antifa sitzt im Osten da und lässt sich in Regionalzügen verkloppen. Mhm. Das ist die Antifa. Und das sind übrigens genau die gleichen Leute, die auch diese Seenotrettungsvereine gegründet haben. Und sich da unter Einsatz ihrer Zeit, ihres Geldes, ihrer Lebensperspektiven, manchmal auch ihrer Sicherheit, ne, wenn es jetzt um Festnahmen in Italien geht, dafür verwenden. Und da würde ich den Christen gerne sagen, ja Leute, es ist toll, dass ihr das unterstützt und Spendenmittel braucht es dafür natürlich auch, aber bitte unterschätzt nicht den persönlichen Einsatz, den Antifaschisten da wirklich investieren. Ja?
Wenn ich dir jetzt eine Kirche ein Kirchgebäude zur Verfügung stellen würde, in einer Stadt deiner Wahl, und du könntest mit der tun und lassen, was du wolltest, was würdest du dann mit der machen?
Nix. Also über den Punkt bin ich hinaus, der interessiert mich biografisch nicht. Also das ist, okay. Da ist wirklich...
Von allen möglichen Antworten habe ich mit der nicht gerechnet.
Das ist,
aber ich finde, sie passt aber hervorragend zu unserem
Gespräch. Ja, nee, ich würde sagen, also das ist für mich eine Frage des Rollenverständnisses. Und wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hey, wäre mir was eingefallen oder auch ganz viel dazu eingefallen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich total vergesslich bin und das alles vergessen habe. Aber ich sehe mich schon in der Rolle zu sagen, wir beschreiben, was ist. Und decken auch manchen Widerspruch hoffentlich auf, den es gibt. Also wie zum Beispiel zu sagen, wir geben es Geld, aber es mangelt an der politischen Unterstützung des Ziels. Ja, das ist ja ein Widerspruch, der da existiert. Aber Aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, weil ich jetzt da, ich habe da jetzt 10 Texte dazu geschrieben, die Kirche will nie, also muss ich das jetzt selber machen. Ich glaube, dass ich dem, der das jetzt nicht so meins ist.
Lieber Philipp, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und Kommentare zu unserer Kirche. Wir sind am Ende dieser Folge. Lieben Dank, dass du da warst, und traditionellerweise hat das letzte Wort in diesem Podcast unser Gast.
Nur ein Wort?
Nein. Was du noch sagen möchtest zum Abschluss?
Also ich glaube, wenn die Frage ist, wenn jetzt die Podcast-HörerInnen mir insofern Recht geben, dass es darum geht, als Kirche besser Politik zu machen, dann würde ich mir wünschen, dass sie mal hingehen und sagen, wo in meiner Kirche passiert denn das schon? Gerade die jüngeren HörerInnen, die ganz häufig das Gefühl haben, mit manchen die Ersten zu sein oder die Einzigen zu sein, die was für wichtig empfinden. Ja? Die werden nämlich in ihren Kirchen fast immer, würde ich wetten, Leute finden, die an diesen Fragen, sei es Schöpfungsverantwortung, sei es Flüchtlingsfragen, Menschenrechtsfragen, sehr viel länger schon dran sind und die einfach Kompetenz haben. Man muss denen nie in allem zustimmen, aber ich finde es schade, wie viel auch am Ende von der Kirchensteuer bereits Bezahltes entwickelt wurde, als Kompetenz da liegt und nicht abgefragt wird. Und das würde ich als Beobachter häufiger gern sehen, dass das gemacht wird. Und dann würde ich sagen, könnte sich in einem quasi dritten Schritt ja herausstellen, was wird denn tatsächlich nicht mehr nachgefragt. Und da könnte man das tatsächlich dann auch lassen. Ne?